Ich lese aus Lukas 6, 36, 45. Seid nun barmherzig, wie euch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und unglaubliches Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Er sagt euch auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über den Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was siehst du den Splitter, den deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube mir, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Augen ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler ziehen zuerst den Balken aus seinem eigenen Auge. Und dann wirst du klar sehen und den Splitter herausziehen, den in deines Bruders Auge ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte bringt, und wieder kein fauler Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeder Baum wird in seinen eigenen Frucht erkannt, denn vom Dornen sammelt man nicht Feigen, und man liest von einem Dornbusch auch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herrn redet sein Mund.
Danke. Im Foyer des Hauses steht ein Cola-Automat. Das ist schon eine feine Sache, besonders wenn man weiß, wie man eine Flasche auch dann bekommen kann, wenn man keinen einzigen Cent eingeworfen hat. Und das ging so. Drei befreundete Schüler kamen etwas flott die Treppe herunter. Einer von ihnen stolperte ganz zufällig und fiel krachend gegen den Automaten. Der wurde stark erschüttert und gab dabei eine Flasche Cola frei. Hoppla, sagte der zweite im Trio. Prompte Bedienung. Probieren geht über Studieren, sagte der Dritte und trat noch einmal kräftig gegen den Automaten. Und schon hatte er eine zweite kostenlose Flasche in der Hand. Das Patent funktionierte glänzend. Eines Tages, es war nach der fünften Stunde und brütend heiß, wie in diesem und im vergangenen Sommer etwa, wollte er nach seiner mitgebrachten halbvollen Flasche greifen. Aber sie war weg. Schweinerei, hier klaut einer. Das ist doch das Letzte. Schnell hatten die drei einen im Verdacht. Sie gingen zu ihm hin, öffneten wortlos seinen Rucksack und siehe da, sie fanden die geklaute Colaflasche. Der Fall ist sonnenklar. Hier hilft kein Abstreiten. Dieser Strolch ist für uns erledigt. Klauen, sowas gibt's bei uns nicht. Was ist das für eine dumme Geschichte, ihr Lieben? Da kann man doch nur noch den Kopf schütteln. Wie kann man so blöd sein und einen anderen des Diebstahls bezichtigen, nachdem man selbst soeben geklaut hat? Wie geht das? Was ist das für ein Unrechtsbewusstsein? Aber genau so geht das, meine Lieben. Genauso fehlgeleitet ist oft unser Unrechtsbewusstsein. Und die Bibel hält uns heute Morgen wieder einmal einen unbestechlichen Spiegel vor. Halten wir es aus, da hineinzublicken? Oder schauen wir schnell wieder weg, nach dem Motto, ich lasse mir doch nichts zu Schulden kommen? Der Herr Jesus selbst sagt in unserem heutigen Text, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Ihr Lieben, der Herr Jesus kannte seine Mitmenschen gut. Er kannte sie sehr gut. Wachen Auges ging er durchs Land. Und er nahm viele Dinge wahr, die die Menschen um ihn herum taten. Er sah die Menschen auf dem Lande. Sie gingen ihrer Arbeit nach, schufteten hart. Aber sie waren Menschen mit Fehlern, wie wir. Sie neigten dazu, beständig über andere zu richten, über andere zu urteilen, wie wir. Hast du schon gehört? Der Mosche betrügt seine Frau, dass die sich das alles gefallen lässt. Das ist unglaublich. Weißt du es schon? Der Zöllner Claudius hat schon wieder in einem Prozess gelogen, dass sich die Balken biegen. Und dann hat er auch noch Recht bekommen. Da seht euch nur den Demas an. Es ist noch nicht einmal Mittag und er ist schon wieder betrunken. Er säuft sich noch um den Verstand. Bald muss seine Frau betteln gehen. Was soll nur aus ihr und den Kindern werden? Hat denn der Mann keine Verantwortung? Aber Jesus sieht nicht nur die einfache Landbevölkerung. In den Städten sieht es nicht anders aus. Da sitzen überall die Pharisäer, die über alles und über jeden ihr Urteil fällen. Sie selbst aber halten sich für unfehlbar. Schließlich halten sie die Gesetze Gottes. Eines Tages kommt ein Zöllner in den Tempel, der seine Sünden bereut und laut ruft: Gott sei mir Sünder gnädig. Wie aber reagieren die Pharisäer? Einer von ihnen spricht: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche und halte deine Gesetze. Ich danke dir, dass du mich besser gemacht hast als jenen. Wie heißt es in unserem heutigen Text? Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, und es wird euch gegeben. Ihr Lieben, die heutige Predigt hat eine Überschrift, die lautet Ermahnungen zum rechten Wandel. Aber sie hat keine Gliederung und das aus gutem Grund. Ihr einziges Thema ist eben das, was die Überschrift auch aussagt. Ermahnungen zum rechten Wandel. Das Wort Gottes führt uns heute Morgen an einen ganz wunden Punkt in unserem menschlichen Leben. Die Fehler der anderen Menschen erscheinen uns riesengroß. Und so sehen wir uns immer wieder gezwungen, sie auch anzusprechen und zu verurteilen. Denn so geht das ja schließlich nicht. Unsere eigenen Fehler jedoch reden wir oft klein oder wir leugnen sie sogar. Es ist, als ob du den anderen mit einem Fernglas anschaust. Da wird auf einmal alles riesig groß. Da kannst du an allem rummäkeln. Da siehst du genau, ob der andere nicht gut frisiert ist oder ob seine Schuhe nicht richtig geputzt sind. Da wird jeder Fleck auf dem Hemd riesengroß. Und das Schöne am Fernglas ist, ich kann mich selbst nicht sehen. Ich kann immer nur von mir wegschauen. Ach, du meinst, ich könnte wenigstens an mir herunterblicken und dann sehe ich auch die Flecken auf meiner Hose oder den Dreck auf meinen Schuhen, ganz groß. Nein, nein, das funktioniert nicht. Auf diese kurze Entfernung bekomme ich mein Fernglas niemals scharf gestellt. Da kann ich nichts erkennen, da ist alles verschwommen. Aber ich habe doch noch eine viel bessere Möglichkeit. Wenn ich mich selbst betrachten will, dann drehe ich mein Fernglas einfach um. Habt ihr das schon einmal ausprobiert? Da erscheint alles ganz klein, ganz weit weg. Na prima, dann kann ich den Dreck auf meinen Schuhen erst recht nicht erkennen. Weißt du, was Jesus zu dir sagt, wenn du so mit zweierlei Maß misst, im Blick auf deine Fehler und im Blick auf die Fehler von anderen? Wir haben es heute schon gelesen. Er sagt dir, Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Und der Bruder Martin Luther hat das in seiner bekannten derben Art so ausgelegt. Die Balken in unseren eigenen Augen sind so groß, dass man Schweinetröge draus bauen könnte. Wie kommt das, ihr Lieben? Warum sehen wir jeden kleinen Fehler beim anderen, aber für die eigenen sind wir oft blind? Ja, wir sehen nicht nur die Fehler der anderen, wir brandmarken sie. Wir urteilen und verurteilen. Warum ist das so? Könnte es sein, dass wir deshalb so unbarmherzig die Fehler der anderen anprangern, um von unseren eigenen Fehlern abzulenken? Ist es nicht so, dass wir unsere eigenen Fehler leugnen oder kleinreden, weil wir Angst davor haben, bestraft zu werden? Wenn du etwas falsch gemacht hast, erwartest du doch geradezu, dass es negative Folgen für dich hat. Es sei denn, du schaffst es, deinen Fehler zu vertuschen oder zu verheimlichen. Der Herr Jesus bringt dieses ganze verhängnisvolle Gefüge der menschlichen Gesellschaft, diese stete Abfolge von Fehler machen, anklagen, verurteilen und bestraft werden, ins Wanken. Er sprengt diese verhängnisvolle Kette, die uns Menschen so viel Unheil bringt. Aber wie? Ihr Lieben, wie kann man diese in unserer Gesellschaft allgegenwärtige Abfolge durchbrechen? Wie kommen wir aus dieser tragischen Lage heraus, dass wir die Fehler bei anderen sehen und verurteilen, die eigenen aber nicht sehen wollen? Welches Rezept hilft uns da weiter? Der Herr Jesus, ihr Lieben, ist nicht nur der beste Arzt, er ist auch der beste Apotheker. Und er hat ein Rezept für uns, das hilft und nie versagt. Erinnert ihr euch noch, was wir zu Beginn der Predigt gelesen haben? Jesus sagt, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und genau das ist die Lösung. Barmherzigkeit ist das Lösungswort. Aber was ist denn überhaupt Barmherzigkeit? Was ist eigentlich Erbarmen? Ich habe den Ursprung dieses Wortes schon einige Male in der Gemeinde erklärt, aber es ist schon länger her. Und so werde ich die Erklärung für die, die sie noch nicht gehört haben, noch einmal wiederholen, denn sie ist wichtig. Als der gotische Bischof Wulfila im 4. Jahrhundert nach Christus Teile der Bibel in seine Muttersprache übersetzte, ersuchte er in dieser vergeblich nach einer Übersetzung für das griechische Wort Elemeon, was bei uns im Deutschen mit Barmherzigkeit übersetzt wird. Wenn wir uns die deutsche Bibelübersetzung von Martin Luther ansehen, dann stellen wir fest, dass er eine ganze Reihe von Worten neu erfunden hat, um den Sinn des Grundtextes für den Leser richtig und verständlich darzustellen. So sind zum Beispiel in der deutschen Sprache alle Worte, die auf Heid oder Keit enden, Erfindungen Martin Luthers. Nun, der Bischof Wulfila erinnerte sich, dass es in seiner Sprache ein Wort gab, das genau das Gegenteil von dem ausdrückt, was Elemeon bedeutet. Dieses Wort heißt Erman. Und es bedeutet arm machen. Und es bedeutet arm machen in dem Sinne, jemandem alles wegnehmen, einschließlich seines Lebens, bis zur absoluten Nichtexistenz. Wulfila nahm nun dieses Wort arman und gab ihm die Vorsilbe ab, die etwa unserem un entspricht. Und so übersetzte er nun Elemeon mit abarman, unarm, also reich machen. Denn er wusste ja, dass Gott uns den Herrn Jesus und mit ihm alles geschenkt hat und auch das Leben, das ewige Leben. Damit hatte Wohlfila eine wunderbare Entsprechung für das griechische Elemeon gefunden und diese Entsprechung ist auch in unsere Sprache übergegangen. Denn aus dem gotischen Wort Abarman wurde im Zuge mehrerer Lautverschiebungen des Germanischen schließlich das Wort Erbarmen. Barmherzig sein bedeutet also, ein Herz zu haben für den, der in Schwierigkeiten ist, der ein Problem hat. Ja, sogar wenn er ein Problem hat, das er selbst verursacht, selbst verschuldet hat. Barmherzig sein bedeutet dann eben nicht draufhauen, nicht nachtreten, sondern Verständnis zeigen und Hilfe anbieten. Barmherzig sein ist das Gegenteil von Anklagen, Verurteilen und Bestrafen. Der Herr Jesus sagt in unserem heutigen Text, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Die drei Ausdrücke, richtet nicht, verurteilt nicht, lasst los, gehören zusammen. Der Unterschied zwischen Krino, gleich richten, und Katadikazo, gleich verurteilen, ist ein nicht unwesentlicher. Das Richten ist die Erklärung der Schuld, mit der Verurteilung wird die Strafe verhängt. Apollo bedeutet loslassen, entlassen und vergeben. Der Herr Jesus verwendet die Ausdrücke hier nicht in einem juristischen Sinn. Aber dennoch können wir uns nicht der Tatsache entziehen, dass er von einem Thron des Gerichtes ausspricht. Es ist im höchsten Grad unpassend, dass solche wie wir, die wir vor Gott auf der Anklagebank gesessen haben, aber vollständig freigesprochen worden sind, uns jetzt auf den Thron des Gerichtes setzen wollen, um Schuldsprüche über andere zu fällen. Wenn wir in dieser Art richten und verurteilen, dann ist die Realität unserer eigenen Vergebung äußerst fraglich. Die Aussage, ihr werdet nicht gerichtet werden, bezieht sich auf Gottes zukünftiges Gericht über die Menschen. In diesem Zusammenhang ist ein kommender Tag der Abrechnung gemeint. Wir können nicht einerseits im Genuss der Vergebung stehen und gleichzeitig in heuchlerischer Weise Urteilssprüche über andere fällen wollen. Viele Abschnitte in der Bibel machen überdeutlich, dass die Sünde nicht nur im Weltsystem, sondern auch in uns selbst gerichtet werden muss. Auch die entsprechenden Früchte, die Taten der Menschen müssen geprüft werden, aber es ist nicht unsere Sache, Menschen zu verurteilen. Das müssen wir dem überlassen, der allein rechtmäßig auf dem Thron sitzt. Der Satz vom Richten lässt sich nicht umkehren. Etwa so, richtet, wenn ihr selbst gerichtet werdet. Wenn sich andere unfair mir gegenüber verhalten, ist das für mich noch lange kein Grund, es ihnen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Der Herr Jesus hat vorher gewusst, dass seine Worte missverstanden werden können. Deshalb hat er zuerst eine Regel aufgestellt, um solche Missverständnisse abzuwehren. Er sagt zu Beginn des Ganzen, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzig sein. Vergeben. Nur wenn man das voranstellt, bekommt das Nicht-Richten-Sollen einen wirklichen Sinn. Eigentlich erleben wir oft solche Barmherzigkeiten, aber nicht immer wissen wir sie zu würdigen. Es geht gar nicht einmal um die großen Sünden, die großen Szenen, wie die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die Jesus erzählt. Barmherzigkeit ist auch im Alltag spürbar. Da ist eine Frau, die einen im Vorübergehen anlächelt. Du hast sie nie zuvor gesehen. Du wirst sie nie wiedersehen. Aber du lächelst reflexartig auch. Du erfährst Sympathie und gibst sie weiter. Du hast selbst auch etwas davon. Da ist der Kollege, der seit Jahren immer als Erster im Büro ist, immer ein paar Minuten früher und der die Zeit vor Arbeitsbeginn nutzt, um für alle im Büro Kaffee zu kochen. Da ist deine Familie, das sind deine Freunde, die für dich da sind, wenn du ihre Hilfe brauchst. Auch und sogar dann, wenn du die Liebe, die von ihnen ausgeht, einmal nicht zurückgeben kannst, weil du so sehr in Gedanken bist. Zur Barmherzigkeit gehört aber noch etwas anderes. Es gehört dazu, dass man sich selbst erkennt, dass man seine eigenen Schwächen kennt, dass man eingesteht, dass man selbst auch Fehler macht, denn nur dann ist es ehrlich, wenn wir jemandem Gutes tun, aber auch, wenn wir jemanden zu Recht ermahnen. Ihr Lieben, wir sitzen alle im selben Boot. In dem Boot der Fehlermacher, im Boot der Falschmacher, im Boot der Unvollkommenen, im Boot der Hilflosen, eben im Boot der Sünder. Und zwar wir alle, die Erwachsenen und die Kinder, die Männer und die Frauen, die Armen und die Reichen, die Gemeindeglieder zusammen mit den Ältesten. Wir sitzen alle im selben Boot. Und wenn wir uns das selbst und gegenseitig zugestehen, dann brauchen wir nicht mehr hartherzig miteinander umzugehen. Dann können wir barmherzig mit uns selbst und mit anderen sein. Dann können wir freudig geben. Im Vers 38 unseres heutigen Textes verspricht der Herr: Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Hier wird die Aufforderung ausgesprochen, beständig und unverdrossen zu geben. Hier geht es um eine Lebenseinstellung, die mehr beinhaltet, als von materiellen Gütern zu geben, obwohl auch diese dazugehören. Was wir dafür bekommen, ist ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß. Der Herr selbst belohnt. Es ist ein göttlicher Grundsatz, dass die segnende Seele selbst gesegnet wird, wie es in Sprüche 11, Vers 25 heißt. Ganz ohne Zweifel wird Freundlichkeit und Mitgefühl, die man anderen erweist, schon in diesem Leben belohnt. Der Schoß in unserem Text ist hier der Hemdbausch, der über den Gürtel hing, wie man in Ruth 3, Vers 15 lesen kann. Das großzügige Maß, zusammengepresst und dann nochmal gerüttelt, um noch mehr aufnehmen zu können, und das schließlich bis zum Überfließen überhäuft wird, ist eine farbige Beschreibung der Fülle, mit der Gott alles vergelten wird, was wir in diesem Leben aus Liebe zu Christus anderen geben. Der letzte Satz in diesem Vers sollte aber nicht so verstanden werden, dass im gleichen Maß, wie gegeben wurde, auch vergolten wird. Es bedeutet vielmehr, dass wir in vollem Maß geben sollen, wie uns Gott in seiner Liebe und Gnade zuteilen wird. Obwohl der Herr gnädig ist und sogar sein Lohn in Gnade gewährt wird, so soll doch unser Antrieb zu hingegebenem Dienst nicht der Lohn sein, sondern das Verlangen, das Herz unseres geliebten Herrn zu erfreuen. Der Herr Jesus drückt die Barmherzigkeit mit dem Nächsten, die wir an den Tag legen sollen, deutlich mit den Worten aus. Er sagt aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Wer seine eigenen Fehler nicht sieht, ist genauso blind wie der, den er führen will. Im Ergebnis fallen beide in die Grube. Im Ergebnis haben beide nichts davon. Beispiele solcher blinden Führer finden sich oft im religiösen Bereich, aber hier wird der Sinnspruch auf die Jünger angewandt. also auch auf uns. Ein Jünger Jesu kann andere nicht führen, wenn ihm nicht zuerst selbst die Augen geöffnet wurden, um die Lehren des Herrn zu verstehen. Unbelehrte Lehrer sind unzuverlässige Führer. Das ist eine ernste Warnung an die, die den Anspruch erheben, geistlich lehren zu wollen. Ihr könnt das nachprüfen in Jakobus 3, Vers 1. Aber der Herr Jesus wird noch deutlicher. In unserem Text heißt es: Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Ein Splitter, meine Lieben, ist ein verschwindend kleines Stückchen Holz, während ein Balken ein ganzer Stamm ist. Das steht wieder im Zusammenhang mit dem Lehrer in den beiden vorangegangenen Versen. Es ist sicher leichter, den Splitter im Auge des Bruders zu erkennen, als den Balken im eigenen Auge zu gewahren. Aber ein Mann mit einem Balken im Auge ist erheblich sehbehindert. Das kleine Stückchen Stroh oder Holz mag dem Bruder ein echtes Problem sein, aber ich kann ihm nicht eher helfen, als bis ich selbst klar sehe. Zudem wird es der Bruder mit dem Splitter im Auge sehr schwierig finden, von einem Mann zurechtgebracht zu werden, dem ein Balken aus dem Auge ragt. Die Lehre vom Blinden und vom Blindenführer, die Lehre vom Splitter und vom Balken im Auge sollte nicht, wie es oft geschieht, auf die Pharisäer und Schriftgelehrten abgeschoben werden. Die Worte Jesu wurden an die Jünger gerichtet und zeigen, dass die Lehre des Herrn Jesus in all jenen Selbstgericht wirken will, die er zum Lehren befähigt hat. Die sittliche Natur der Lehre Jesu macht es unmöglich, dass man sie lehren kann, ohne dass ihre Kraft zuerst über den Lehrer selbst erwiesen hat. Das ist ein großer Grundsatz aller geistlichen Wahrheit. Du kannst sie nie als eine bloße Lehre handhaben und du kannst sie nie auf andere anwenden, bevor sie nicht auf dich selbst angewandt worden ist. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir, es gäbe bei uns genug zu richten. Lass dem Bruder seinen eigenen Weg mit Gott gehen. Du hast genug zu schaffen mit deinen eigenen Verfehlungen und Sünden, die schon von den Vätern her so tief in deinem Fleisch verwurzelt sind, dass man sie nicht ausrotten kann, ohne dass der Leib dabei getötet wird. Sie brennen wie ein helles Feuer. Wenn du wirklich löschen willst, fang da an. Lösche dein eigenes Feuer, es ist hell genug. Ein Heuchler ist, wer meint, sein Feuer sei schon gelöscht. Der Herr Jesus bringt uns harte Worte entgegen. So wie das Nichtrichten ohne die Barmherzigkeit ein Missverständnis wäre, so wäre auch die Barmherzigkeit selbst missverstanden, wenn man als ein blinder Wohltäter durchs Land ginge, der vor allem blind gegenüber dem ist, was er selbst tut. Beides ist nicht denkbar ohne Ehrlichkeit, vor allem gegenüber sich selbst. Aber so klar all diese Forderungen Jesu an uns sind, so schwer sind sie auch zu erfüllen. Jesus wusste das. Er kannte die Menschen. Er war ja selbst Mensch geworden und wusste, wie schwierig es ist, sein Leben zu meistern. Das Leben zu meistern und dabei man selbst zu bleiben. Ehrlich zu sein zu sich selbst. Deshalb spricht er uns auch tröstliche Worte zu. Sie stehen in der Mitte unseres heutigen Predigttextes. Da heißt es: Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das, was Jesus von uns fordert, das fordert er wegen uns. Das fordert er um unsertwillen. Es wird euch gegeben werden, ein volles Maß. Es geht nicht nur um eine Aufrechnung, wie du mir, so ich dir. Es geht um mehr. Was in diesem Bibelvers steckt, ist eine Erfahrung, die wir jeden Tag aufs Neue machen können. Erfahrungen, die mitten aus dem Leben gegriffen sind. Lasst es einfach auf einen Versuch ankommen. Ein Lächeln reicht oft schon und der Mensch gegenüber wird ganz anders mit dir umgehen. Eine kleine Höflichkeit. Komm ein wenig früher ins Büro und bereite für alle den Kaffee. Höre hin, was deine Freunde, was deine Familie bewegt. Das Leben in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, braucht solche Kleinigkeiten, um zu funktionieren. Und wer sein Leben im Kleinen meistert, der wird es auch im Großen besser angehen. Wer den anderen ernst nimmt, der kann sich selbst auf ganz neue Weise selbst ernst nehmen. Und Jesus verspricht noch mehr. Ein volles, gerütteltes, überfließendes Maß an Gaben. An anderer Stelle spricht er davon, dass er gekommen ist, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Ihr könnt das nachlesen in Johannes 10, Vers 10. Ein volles, erfülltes Leben. Der Herr Jesus eröffnet uns gerade hier eine neue Perspektive, unser Leben anders, besser anzugehen und zu füllen. Und schließlich stellt der Herr Jesus den Jüngern und uns ein Beispiel vor Augen. Ein Beispiel, in dem wir uns wiedererkennen können. Er sagt, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Hier stellt der Herr einen guten Baum einem schlechten und Feigen und Trauben einem Dornbusch gegenüber. Es geht um Fruchttragen und um die Natur der Frucht. Wer von Jesus belehrt ist und seine Lehre rückhaltlos auf sich angewendet hat, ist ein guter Baum, der gute Frucht trägt. Das hängt mit dem zusammen, was wir schon über die Lehre Jesu gesagt haben. Es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, was eine Bedeutung des griechischen Wortes Sapros sein kann, das im Grundtext hier steht. In einem mehr allgemeinen Sinn steht dieses Wort für etwas, das ungenießbar ist. Ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Das sollte ganz wörtlich aufgefasst werden. Ein Birnbaum trägt Birnen, nicht Äpfel oder Pflaumen. Die wachsende Frucht ist der Beleg der entsprechenden Natur. Das Erkennen der Frucht steht hier parallel zur Lehre in Matthäus 7. Auch da geht wie hier eine Ermahnung voraus. Eine Ermahnung, nicht ungerecht zu richten. Aber es bedarf des Urteils, um die Frucht zu bestimmen und anhand der Frucht den Baum zu beurteilen. Man spricht speziell von falschen Propheten. Der Parallelabschnitt bei Lukas ist allgemeiner und bezieht sich auf das Beurteilen der Frucht im Leben aller, die bekennen, gute Menschen zu sein und die Gerechtigkeit zu lehren. Und schließlich endet unser heutiger Text mit einer Feststellung des Herrn, die eine klare Klassifizierung beinhaltet. Da heißt es, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Indem der Herr hier von guten Früchten zum Herzen übergeht, erweitert und vertieft er das gleiche Thema. Der gute Baum und der gute Mensch entsprechen einander, so auch die gute Frucht und der gute Schatz. Hier ist das griechische Wort Thesaurus, Schatz, sehr interessant, denn es bezeichnet nicht den Ort, wo der Schatz aufbewahrt wird, sondern den Schatz selbst. Der Rest des Verses macht deutlich, dass der Schatz in guten Werken besteht, die Gott dem Gläubigen zuvor bereitet hat, damit er darin wandeln soll. Es ist hier wichtig zu sehen, dass der gute Mensch diese guten Dinge in seinem Herzen verwahrt hat. Er stellt sie nicht selbst her, sie werden ihm gegeben. Und da er ihren Wert erkannt hat, verwahrt er sie in seinem Herzen. Und wieder beschreibt der Herr hier seinen Knecht, der die Worte seines Herrn hört und tut und der ein Lehrer der anderen wird, der selbst vollständig belehrt worden ist. Und dann spricht aus der Fülle des Herzens der Mund. Wie wunderbar ist dieses Vorbild für alle, die zu den Menschen über Gott sprechen wollen. Der Herr Jesus hat das vollkommen erfüllt. Es ist aber auch ein Hinweis darauf, was im Herzen des Menschen ist, wenn es von Bitterkeit und ungerechter Anklage gegen andere überfließt. Ihr Lieben, wir brauchen keine Angst zu haben, die wir alle in demselben Boot sitzen. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott uns für unsere Fehler bestraft. Und warum nicht? Weil Gott uns liebt, jeden Einzelnen von uns, weil wir ihm so wertvoll sind, dass er seinen Sohn Jesus Christus um unserer Sünde willen ans Kreuz dahingegeben hat, damit wir frei werden von der Macht der Sünde. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du weißt, dass du geliebt und wertvoll bist, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben wegen deiner Fehler. Nicht deshalb, weil sie nun weniger schlimm wären oder weniger Schuld beinhalteten, sondern weil du bereits begnadigt bist und alle Schuld von dir genommen ist. Wenn du weißt, dass du geliebt und wertvoll bist, dann brauchst du andere nicht mehr anzuklagen, zu verurteilen oder gar zu bestrafen. Um von deinen eigenen Fehlern abzulenken. Wenn du weißt, dass du trotz all deiner Fehler wertvoll bist, dann brauchst du andere nicht mehr abzuwerten. Dann kannst du barmherzig sein, so wie Gott dir barmherzig ist. Ist das nicht wunderbar? Lasst uns miteinander lernen, barmherzig zu sein. Barmherzig mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen. Und lasst uns dankbar sein für Gottes Barmherzigkeit, ihn dafür loben und preisen und anbeten. Lasst uns miteinander, um Gott eine Antwort zu geben, das Lied miteinander singen, mir ist Erbarmung widerfahren.